individuell unterwegs, Reisetagebuch. Azoren 2014. Hallihallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zurück im Reisetagebuch Azoren 2014. Wir sind mittlerweile bei Tag 11 und Tag 12, wobei der Tag 11 nochmal auf der Insel Faial verbracht wird und der Tag 12 dann auf der Insel Pico. Wir bleiben aber natürlich jetzt erstmal beim Tag 11 auf Faial. Der erste Weg führte uns am Vormittag nach dem Frühstück in den Hafen und es hätte eigentlich um 10.30 Uhr eine Fähre nach Pico gehen sollen und wir waren der Meinung, dass das eine Autofähre ist und wollten mit dem Auto rüber, sind dementsprechend zum Fährhafen runtergefahren, sind dann erstmal zu unserem Mietwagenvermieter gegangen. Und weil wir dort einen Stempel gebraucht hätten, um überhaupt auf die Autofähre gehen zu dürfen, um eben auf eine andere Insel zu fahren. Sowohl der Autovermieter als auch der Ticketschalter haben uns dann aber erklärt, dass die Fähre, die da an dem Tag fährt, keine Autofähre ist. Somit hätte sich das dann mit dem Stempel auch erübrigt. Auf alle Fälle war es dann so, dass wir an dem Tag nicht auf Pico gefahren sind, so wie wir es ursprünglich vorgehabt haben, sondern wir haben dann nochmal einen Tag Faial eingelegt. Und wir sind dann erstmal zum Supermarkt und sind dann ein Stück Richtung Norden gefahren, von Horta aus, in den einzigen richtigen botanischen Garten in den Azoren oder auf den Azoren. Und zwar den Jardim Botanico do Faial. Das Ganze ist eine sehr schöne Anlage mit vielen endemischen Pflanzen von den Azoren, die da ausgestellt sind, aber auch viele Pflanzen, die nicht endemisch sind, die aber trotzdem heimisch waren ursprünglich auf den Azoren. Und dann auch noch eine separate Abteilung quasi, wo man dann verschiedenste Pflanzen findet, die in die Azoren sozusagen von den Menschen hereingebracht worden sind, die ursprünglich nicht heimisch waren auf den Azoren, die aber zum Teil ein ziemliches Problem mittlerweile darstellen. Da gibt es so ein paar so Pflanzen, die quasi als Invasoren gelten oder auch die Kaninchen zum Beispiel sind auch solche Invasoren, die einfach das Ökosystem eigentlich ziemlich belasten und teilweise sogar wirklich bekämpft werden müssen, um das Ökosystem auf den Azoren zu erhalten. Ja, wir haben uns dort relativ lang aufgehalten, weil der wirklich schön angelegt ist. Ist richtig schön parkartig und man kann dort schön durchspazieren. Ist sehr gemütlich, viel Schatten. Und in dem einen Bereich ist dann auch noch ein Springbrunnen und ein Orchideenhaus. Das ist alles sehr nett angelegt. Man sieht dann am Anfang nochmal einen kurzen Film, der einen so ein bisschen einen Überblick gibt über die Pflanzenwelt und über den botanischen Garten selbst. Und dann kann man so ein bisschen durchmarschieren durch den Garten. Ja, im Anschluss sind wir dann vom Hunger getrieben zum Mittagessen gegangen in das Restaurant Atletico, das in der Nähe der Marina von Horta ist. Man muss da ein Stück Richtung Nordwesten fahren und findet dort an dieses Restaurant, das ist sehr gut, sehr nettes Ambiente mit einem kleinen Aquarium im Wintergarten heraus und so weiter. Und man kriegt dort echt gutes Essen zu einem fairen Preis. Ja, nach dem ausgedehnten Mittagessen ging es dann weiter und da haben wir uns dann aufgemacht zu den Levadas, die uns ja am Vortag der Hans, der Betreiber des Restaurante O Escondario, empfohlen hat, dass wir die machen sollen. Das wäre eine leichte Wanderung und das sollten wir uns doch anschauen. Das haben wir auch gemacht, wir sind da drauf gefahren Und man geht dann ein Stück von dem Parkplatz weg zu den Levadas selber. Die Levadas, muss man dazu sagen, sind künstlich angelegte Wasserläufe, die in den 60er Jahren, ich glaube 1964 oder so, angelegt wurden, um generell mal Wasser in der Region von der Insel zusammenzusammeln und zu bündeln und dann über ein Speicherbecken, über ein Zwischenspeicherbecken dann zu einem Kraftwerk zu leiten. Das heißt, man hat dann das Wasser, das man gesammelt hat, zur Stromerzeugung hauptsächlich genutzt. Es kam dann, wie schon mehrfach erwähnt, 1998 das große Beben und da wurde auch ein Teil dieser Levadas zerstört, ein relativ wichtiger Teil, der große Wassermengen geführt hat. Und dabei ist dann einfach ein Teil dieser Rinne abgerutscht mit einem Teil des Berges. Und das ist bis heute nicht mehr wiederhergestellt worden. Und ich glaube nicht, so wie das dort ausschaut, dass es da noch irgendwelche Pläne gibt, das zu reaktivieren. Aber diese Levadas sind relativ flach, also die haben nur sehr wenig Steigung und man kann wirklich diesem Hauptkanal entlang wandern, theoretischerweise über die komplette Länge. Praktischerweise haben wir es jetzt für gute 2,5 Kilometer gemacht, einfach weil uns die Strecke sonst zu lang geworden wäre mit Clemens. Aber es ist wirklich eine wunderschöne Wanderung, absolut empfehlenswert und ich kann Ihnen nur empfehlen, diese Wanderung mal zu machen. Das ist echt schön da oben, es ist extrem abgelegen, man ist da wirklich komplett am Berg oben, da ist rundherum nichts, ja, man hört kein Auto, man hört wirklich nichts, man hat wirklich nur die Natur um sich herum. Es ist ansonsten, was Zivilisationsgeräusche angeht, totenstill da oben und einfach naturmäßig wunderschön, man geht da durch den Wald durch, wirklich, man hat das Gefühl, wirklich durch einen richtigen Urwald zu gehen und so. Das ist echt wunderschön. Ja, wir sind dann am späteren Nachmittag wieder zurückgekommen ins Hotel, haben es damit dann für den Tag auch wieder gut sein lassen. Es war eher ein gemütlicherer Tag, sind dann am Abend nochmal schwimmen gegangen, aber ansonsten stand da dann nicht mehr viel am Programm. Ja, und dann kommen wir schon zum Tag 12, den 14. Juli 2014. Und das war der Tag, den wir vorgesehen hatten für Pico. Pico ist eine Nachbarinsel von Faial und man fährt mit der Fähre ungefähr eine halbe Stunde und kommt dann direkt in Pico an. Ist sehr leicht zum Rüberkommen, überhaupt kein Problem. Es ist halt keine Autofähre, das muss man wissen. Man kann sich aber dann auf Pico selbst einen Mietwagen ausborgen. Jo. Wir sind dann in der Früh hingefahren, das Boot ging ziemlich zeitig um 7.45 Uhr oder sogar schon früher, glaube ich, 7.30 Uhr. Und es war dann ziemlich stressig in der Früh, wir sind dann rüber und haben dann noch schnell Parkplatz gesucht, die Tickets gekauft und sind dann auf die Fähre. Und drüben angekommen auf Pico haben wir uns dann erstmal einen Mietwagen gesucht, was sehr problemlos funktioniert hat, weil gleich unmittelbar hinter dem Hafen ist das Büro der Autovermietung, Ila Verde, und ja, bekommt man problemlos ein Auto, auch wenn man das nicht vorreserviert hat, die haben dort genug herumstehen. Und dann ging es erstmal los, wir sind dann erstmal direkt in der Umgebung geblieben und sind zu einer restaurierten Windmühle gefahren, eine von den klassischen traditionellen Windmühlen, die es hier auf den Azoren gibt. Und diese Windmühle hat eine Besonderheit, die steht nämlich wirklich mitten in einem riesigen Weinbaugebiet. Das ganze Gebiet dort ist auch durch die UNESCO als Weltnatur- bzw. Kulturerbe geschützt. Und die haben eine relativ interessante Art, den Wein anzubauen. Also man kennt das ja von uns aus von Mitteleuropa, wir sind das so gewohnt, Weinberg, Reben aufgebunden auf Holzstehern, wo sich der Wein raufrankt und dann hängen oben die Trauben und die werden dann geerntet. Das ist da nicht so. Die machen das nämlich relativ einfach, die sagen, sie lassen den Wein einfach am Boden wachsen, so wie er ist, völlig wurscht, die haben keine Kletterhilfen, gar nichts. Lassen den einfach am Boden wachsen Und dieses dunkle Vulkangestein, das man hier überall hat, heizt sich natürlich in der Sonne sehr stark auf. Dementsprechend gehen es dann einfach her, warten bis die Trauben ansetzen, nehmen dann die einzelnen Trauben und legen sie immer auf einen Stein, damit die Trauben nicht am Boden liegen, also nicht feucht werden können, nicht schimmeln können und so weiter. Und der zweite Vorteil ist, die Steine heizen sich auf, bleiben warm und lassen natürlich die Früchte noch schneller bzw. noch besser reifen. Das heißt, sie haben natürlich dann, wenn sie geerntet werden, einen extrem hohen Zuckergehalt und dementsprechend hat der Wein dann auch einen hohen Alkoholgehalt, wenn er dann fertig ist, nämlich von ungefähr 20 Volumenprozent. Und das ist doch schon recht ordentlich für einen Wein. Das Ganze hat uns erklärt und erzählt ein Mann in mittlerem Alter, der auf dieser Windmühle oben gestanden ist und gemeint hat, ja, wir sollen ruhig raufkommen zum Foto machen und so. Und der betreut das dort ein bisschen und zeigt einem auch die Windmühle und erklärt einem halt ein bisschen was zu den Weinfeldern und Weinbergen dort. War ganz interessant und ganz nett, das einmal zu sehen, weil es einfach eine komplett andere Art und Weise ist, Wein anzubauen, als wie wir das kennen. Von der Windmühle ging es dann weiter in die Berge hinauf, weil Pico ist natürlich auch eine Vulkaninsel und beheimatet den höchsten Berg von ganz Portugal, nämlich den Pico, also der Berg heißt genauso wie die Insel. Und der ist schon sehr beeindruckend, der erhebt sich da ganz schön hoch rauf, auf irgendwas bei ca. 2000 Meter über das Meer, allerdings natürlich vom Meer weg quasi, direkt vom Wasserspiegel. Und ich möchte gar nicht wissen, wie weit es dann unten unter Wasser quasi noch runtergeht, also der ist schon ganz gewaltig. Und wir sind aber nicht auf den Pico selber raufgefahren, weil da könnte man nur raufgehen, also rauffahren auf den Pico geht nicht. Aber man kann so ein bisschen durch die Berge, durch diese Gebirgskette durchfahren und hat da oben eine relativ große Anzahl an kleinen Seen, Kraterseen zum Großteil, die dort oben stehen. Und wir sind ja dann einfach der Reihe nach abgefahren, das war mal gleich zu Beginn, also wenn man vom Westen her kommt und die Insel Richtung Osten quasi durchfährt, kommt als erstes mal die Lagoa do Capitão. Das ist die erste, die man zu Gesicht bekommt. Anschließend die Lagoa do Caído und gleich nebendran die Lagoa Seca. Ein Stück danach ging es dann vorbei an der Lagoa do Paul, die allerdings ein periodisches Gewässer zu sein scheint, weil die war fast trocken und hat einen Wasserstandsmesser, also das ist sicherlich ein periodisches Gewässer. Dort gibt es auch einen Seismographen, der allerdings momentan irgendwie kein Papier eingelegt hat, der zwar dort fröhlich seine Runden dreht, aber irgendwie nicht wirklich sinnvoll was aufzeichnen kann. Danach sind wir nochmal an zwei vorbeigekommen, nämlich die Lagoa Rosada und die Lagoa Peixinho, oder wie immer man es ausspricht. ja, sind ein paar so Kraterseen im Großen und Ganzen, die allesamt komplett einsam liegen, also da oben ist auch tote Hose. Man kann aber schön hinfahren, es liegt relativ schön an dieser Durchzugsstraße da oben, die man sich aber jetzt nicht so als Durchzugsstraße vorstellen darf, wie das bei uns ist, sondern das ist eine Schotterpiste. Aber man kann die gut fahren, die ist gut gewalzt, das ist kein Problem, lässt sich wirklich tadellos befahren. Ja, dann ging es von den Bergen wieder runter und da war dann das erste Ziel, was wir angesteuert haben, Casa Botes. Das ist ein kleines altes Fischerdorf, würde ich mal sagen, im Süden von Pico, und die haben dort in ihrer Hafenanlage ein paar alte Walfangboote, traditionelle Walfangboote, restauriert und die liegen dort eigentlich das ganze Jahr über wirklich dort im Hafen auf Trockendock quasi und werden nur zu Festtagen dann kurz ins Wasser gesetzt und um so eine quasi Ehrenrunde zu drehen und dann wieder raus. Aber es sind eben wirklich originale Boote aus der Walfangzeit noch, wo man aber noch nicht motorisiert gefahren ist, sondern das waren Segelboote. Also das sind schon richtig alte Dinger, die man sich da anschauen kann. Von Casa Potest ging es dann weiter zu einer Parkanlage, die wir gesucht haben, die im Reiseführer irgendwie als gut gepflegte, interessante Parkanlage irgendwie beschrieben war. Und zwar Motosuto heißt die. Wir haben es allerdings nicht gefunden, weil angeschrieben war es nicht. Der Punkt im GPS hat offensichtlich auch nicht ganz gestimmt. Wir haben das dann am Abend im Internet noch gesucht. Ja, also von den Bildern, die wir gefunden haben, haben wir jetzt nicht wirklich was versäumt, weil ja, das sind dann ein paar Sträucher, die irgendwie ein bisschen zurechtgeschnitten sind, aber da gehen zwei Straßen durch und ja, wo das wirklich eine Parkanlage sein soll, ich weiß es nicht, aber ja, also kann man getrost auslassen. Muss man nicht unbedingt gesehen haben. Jo, dann sind wir eigentlich schon wieder fast am Rückweg. Wir sind dann entlang der Nordküste wieder zurückgefahren, die Küstenstraße entlang. Haben natürlich wieder verschiedenste Aussichtspunkte natürlich besucht und Fotos gemacht und jede Menge. Einer davon ist Miradouro Terra Alta. Das ist einer von den bekannteren und interessanteren Aussichtspunkten da oben, wo man einen schönen Blick auf das Meer hinaus hat, kann man wirklich ein paar sehr schöne Fotos machen dort. Ja, und im Prinzip ging es dann auch entlang der Nordküste zurück. Dort gibt es dann auch nochmal ein großes, sehr, sehr weitläufiges Lavafeld, wo man stehen bleiben kann. Das ganze Gebiet dort ist auch durch die UNESCO als Weltnatur- und Weltkulturerbe geschützt. Und man kann dort dann wirklich auf diesem Lavafeld spazieren gehen. Man sieht dort richtig, wie die Lava geflossen ist. Man hat da richtig diese Raupenformen, diese Fließformationen. Man hat Abbrüche, man hat eingebrochene Lavahöhlen, kleine und alles Mögliche und kommt dann vor an die Klippe quasi. Und man glaubt so, und da geht es jetzt gemütlich ins Meer runter, ja, schmeck's, weil dort stehst du mal irgendwie so 40, 50, 60, 100 Meter über Meeresspiegel. Also dort geht dann 90 Grad die Steilkante runter. Richtige schöne Steilklippe. Also das ist schon relativ mächtig, was da runtergeronnen ist von dem Pico. Aber klar, sonst wäre er auch nicht so hoch. Also das muss schon eine schöne Menge gewesen sein, die der da rausgeschleudert hat. Ist aber auf alle Fälle sehr interessant, dort ein bisschen spazieren zu gehen. Man kann dort wunderschöne Fotos machen, weil einfach irrsinnig schöne Felsformationen und Lavaformationen dort zum Finden sind. Also jeden, der da ein bisschen ein Faible oder was übrig hat dafür, dem sei das an dieser Stelle absolut empfohlen. Ja, und damit war das dann eigentlich auch schon kurz vorm Hafen dann schon wieder, also eigentlich die letzte Station. Wir sind dann ziemlich direkt, abgesehen von einem Spielplatz, wo wir noch mit Clemens waren, dann zurückgefahren in den Fährhafen und mit der Fähre dann zurück auf Faial. Und dann kam die große Überraschung, weil wir sind dann wieder raus zu unserem Auto und wir wollen gerade wegfahren und ich sage so, hey, was ist denn das für ein Zettel da in der Scheibe? Ja, haben wir ein kleines Ticket gezogen, sprich einen Strafzettel, und wir hatten ursprünglich schon geglaubt, dass das einfach deswegen war, weil man dort einen Parkschein lösen muss. Aber nein, dem ist nicht so. Es war schlicht und einfach so, wir sind auf diesem Parkplatzgelände auf einem Ort gestanden, wo schlicht und einfach kein markierter Parkplatz war. Ja, gut, soweit so gut, okay, das waren 30 Euro, soll sein, ist ja nicht so dramatisch. Wir sind dann noch tanken gefahren und haben dann bei der Tankstelle gefragt, wo wir das dann zahlen können. Und die hat gemeint, ja, fahrt da hintere und bietet das Café und so weiter und dann da hinten rechts bei der Kirche vorbei und da hinten kommt dann so ein graues Gebäude. Bis zur Kirche ging es ja, an der Kirche vorbei ging auch noch, nur natürlich das graue Gebäude ist natürlich dann relativ interessant, weil da gibt es viele graue Gebäude dort. Also haben wir schlicht und einfach dann nochmal einen Zwischenstopp eingelegt beim Restaurant Atletico und haben dort dann nochmal nachgefragt. Und die waren dann sehr nett, haben gemeint, ja, da noch ungefähr 100 Meter rauf und dann auf der rechten Seite, das weiße Haus, da oben seht ihr schon, Polizeistation. Gut, hätte man uns das gleich gesagt, hätten wir gleich nach dem gesucht. Aber okay, ist ja egal. Wir gingen dann auf jeden Fall dort rein und wollten dann eben entsprechend das Ganze bezahlen, was natürlich jetzt nicht so einfach ist wie bei uns. Also bei uns kriegt man einen Strafzettel und zahlt den ein. Fertig. Das ist da nicht so, weil in Portugal gibt es offensichtlich so etwas wie eine Anonymverfügung. Ne? Das heißt, man geht auf die Polizei, dort wird eine komplette Anzeige geschrieben und die zahlt man dann. Das heißt, man hat dann im Prinzip die... Man muss dann mit Führerschein, Reisepass und allem möglichen bei der Polizei antanzen, damit man diese 30 Euro zahlen kann. War ein bisschen mühsam, ich meine, die waren sehr nett und freundlich dort und die lustige Anekdote an der Geschichte war natürlich die erste Frage: Ihr habt es beim Fährhafen unten geparkt, oder? Und ich habe gesagt, ja. Okay, alles klar, das kommt öfter vor, weil irgendwie vor einem Jahr oder so haben sie das da unten umgebaut und ja, das ist irgendwie, die haben dann noch ein Schild hingestellt, so quasi, und seitdem werden da, kommen da laufend die Strafzetteln rein. Man muss dann dazu sagen, es ist wirklich irgendwie ein bisschen blöd gemacht und vor allen Dingen, es war halt so, es war stressig in der Früh und ich habe halt einfach nicht geschaut und es sind dort ein paar andere Autos auch gestanden und wir haben uns halt dort dazugestellt und ich habe dann einfach nicht mehr geschaut, ist das eine Parkfläche oder nicht. Ja, klar, gebe ich zu, ist mein Fehler, keine Frage, ich habe das auch ohne irgendwas bezahlt, das ist vollkommen ein klarer Fall, aber es ist schon so ein bisschen eine Abzocke irgendwo, ja, weil wirklich notwendig wäre das nicht, dass man die Leute dort straft, die was dort stehen bleiben, weil im Weg standen sie immer nicht. Ja, es ist halt dort irgendwie quasi Gehsteig, aber der ist dort irgendwie 4 Meter breit oder noch mehr, ja, das sind sogar 6 Meter wahrscheinlich. Also man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie absichtlich deswegen gemacht, aber okay, soll sein, ist ja wurscht. Ja. Haben wir auf jeden Fall, haben uns dann mit den Polizisten noch sehr nett unterhalten und haben ihn dann noch gefragt, ob man den Pico irgendwann mal ohne Wolken sieht. Hat er gemeint, naja, jetzt um die Zeit noch nicht so wirklich, aber dann so im August sind die Chancen relativ gut, dass er komplett frei ist. Weil bis jetzt haben wir ihn eigentlich ohne Wolken noch nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall, nachdem dann der Strafzettel auch endlich bezahlt war, was sich dann irgendwie auch noch mal eine halbe Stunde oder so hingezogen hat, nachdem wir zuerst einmal fast eine halbe Stunde gebraucht haben, bis wir die Polizeistation gefunden haben. Ja, aber mit dem war dann der Tag im Prinzip auch wieder rum. Wir sind dann nur mehr ins Hotel zurück und sind dann eigentlich mehr oder weniger nur mehr in unsere Betten gefallen. Und damit ist auch der Tag 12 eigentlich schon wieder rüber. Und damit sind wir auch wieder am Ende von diesem Tagebucheintrag. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, mit uns mitzukommen. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.
Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at